Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Das Eurodrama von Bratislava. Scheitert heute der Rettungsschirm? Wir fragen gleich unseren Korrespondenten. Dann die Ikone auf dem Abstellgleis. Ukrainische Richter schicken Ex-Regierungschefin Timoschenko ins Gefängnis. Bei Warnung Unwetter. Doch was, wenn der Alarm ausbleibt? Und schließlich der Tanz ums goldene Kalb. Wie isländische Autoren die Finanzkrise bewältigen. Unser Beitrag zur Frankfurter Buchmesse. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler und Philipp Bürkler. Er hat die Nachrichten.
Die frühere ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko ist zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Kiew entschied, sie habe ihr Amt missbraucht, als sie mit Russland einen Gasvertrag abgeschlossen habe, der zum Nachteil der Ukraine ausgefallen sei. Den so entstandenen Schaden von 137 Millionen Euro müsse Timoschenko ersetzen, befand das Gericht weiter. Timoschenko kündigte an, sie werde den Schuldspruch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anfechten. Die EU drohte erneut mit Konsequenzen, unter anderem werde Brüssel das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine überdenken, sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Ashton. Die Experten des Internationalen Währungsfonds, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank rechnen damit, dass die nächste Tranche der Notkredite für Griechenland Anfang November überwiesen werden kann. Dies teilten die Mitglieder der sogenannten Troika in Brüssel mit, nachdem sie ihre Überprüfungen in Athen beendet hatten. Vorher müssten die Euro-Finanzminister und der IWF den aktuellen Überprüfungsbericht noch billigen. Insgesamt bescheinigten die Experten der griechischen Regierung jedoch große Fortschritte bei ihren Sparbemühungen. Nach dem Hochwasser sind im Berner Oberland, im Wallis und der Zentralschweiz die Aufräumarbeiten im Gang. Besonders hart getroffen wurden das Kandertal im Berner Oberland sowie das Lötschental im Oberwallis. Dort muss mit Schäden in mehrfacher Millionenhöhe gerechnet werden. Noch immer sind einige Straßen- und Zugverbindungen unterbrochen und es gibt Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung. Das Gütertransportunternehmen SBB Cargo streicht in der Verwaltung rund 200 Stellen. Die Maßnahme betrifft vor allem den Hauptsitz in Basel, wie SBB mitteilt. Im Juli musste SBB Cargo einen Verlust von 80 Millionen Franken vermelden, 60 Millionen mehr als erwartet. Mit den Maßnahmen sollen die 80 Millionen nun eingespart werden, wie es weiter hieß. Die Schweiz muss einem Mann aus der Türkei mehrere tausend Euro Schadenersatz bezahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Der heute 31-jährige Mann war in der Schweiz mehrmals wegen unterschiedlicher Delikte verurteilt worden. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde er aus der Schweiz ausgewiesen. Die Straßburger Richter achteten dies als unverhältnismäßig. Die Delikte des Mannes seien Jugendsünden gewesen. Unterdessen habe er sich als verantwortungsvoll handelnde Person erwiesen. In Frankreich sind Tausende dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben gegen die Sparpläne von Präsident Sarkozy demonstriert. Die Gewerkschaften sind der Ansicht, die Sparpläne von Sarkozy seien ungerecht. Damit würden vor allem die Beschäftigten und Konsumenten belastet. Frankreich will das Staatsdefizit bis 2013 auf 3% der Wirtschaftsleistung reduzieren und damit Vorgaben der EU erfüllen. Russland und China wollen enger zusammenarbeiten. In Peking haben der russische Ministerpräsident Wladimir Putin und Chinas Regierungschef Wen Jiabao verschiedene Abkommen in Milliardenhöhe unterzeichnet. Unter anderem soll ein gemeinsamer Fonds geschaffen werden für Investitionen, vorwiegend in Russland. Beide Staaten wollen zunächst jeweils 1 Milliarde Dollar in den Fonds einzahlen. Vor der Küste Somalias hat ein NATO-Spezialkommando einen italienischen Frachter aus der Hand von Piraten befreit. 11 Piraten seien festgenommen worden, teilt das italienische Außenministerium mit. Die 23 Personen an Bord des Frachters seien wohlauf. Das Schiff war am Montag auf dem Weg nach Vietnam von Piraten gekapert worden. In Berlin wurden erneut Brandsätze entdeckt, an wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Grünau, wie die Polizei mitteilt. Experten hätten die drei Brandsätze unschädlich machen können. Ein Tunnel musste gesperrt und mehrere Züge umgeleitet werden. Bereits gestern war ein Brandanschlag im Berliner Hauptbahnhof verhindert worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.732 Punkten, ein Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.422 Punkten. Dies entspricht einem Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,82 gehandelt und der Dollar zu 90,74. Das Wetter. Im Norden liegt morgen Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Um die Mittagszeit lockert der Nebel auf und es wird teils sonnig. Aber bereits am späten Nachmittag zieht erneut Hochnebel auf. In den Alpen und im Süden scheint ganztags die Sonne. Die Temperatur steigt im Norden auf 18 Grad, im Süden wird es bis 26 Grad warm. Am Donnerstag ist es in der Deutschschweiz zunächst bewölkt und stellenweise fällt etwas Regen. Am Nachmittag gibt es wieder einige sonnige Abschnitte. Im Westen scheint zeitweise und im Süden meist die Sonne. Im Norden wird mit aufkommender Brise um 15 Grad erreicht, im Süden gibt es rund 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht's hier weiter. Zittern in Brüssel. Ein Nein der Slowakei wäre das Aus für den Rettungsschirm. Politprozess in Kiew. Julia Timoschenko muss wegen Amtsmissbrauch ins Gefängnis. Rentneraufstand in Paris. Die Alten haben genug von den ewigen Sparmaßnahmen. Dann Hochwasser in der Schweiz. Doch wo blieb die Unwetterwarnung? Die Lehre von Spreitenbach. Der Dienst am Gemeinwohl kann die Gesundheit gefährden. Zweimal die rote Karte. Der Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz und schließlich Bankster, wie die Finanzmisere die Isländer in die Sinnkrise trieb. Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Es kommt selten vor, dass sich die Slowakei als Nabel der Welt fühlen kann. Heute ist es soweit. Gespannt wartet man in den Euro-Ländern darauf, ob sich das Parlament in Bratislava doch noch dazu durchringen kann, den europäischen Rettungsschirm zu unterstützen. Falls nicht, würde das in Brüssel gewaltige Turbulenzen auslösen. Ich bin nun verbunden mit unserem Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Seit Stunden wird debattiert. Wie stehen denn die Chancen?
Nicht sehr gut, so wie das im Moment aussieht. Die Debatte im Parlament verläuft zwar sehr leidenschaftlich und kontrovers, so ziemlich jeder und jede Abgeordnete meldet sich zu Wort, aber die Argumente bleiben die gleichen, die Parteien rücken nicht von ihren Standpunkten ab. Die Liberalen, an denen ja die Zustimmung zum Rettungsschirm zu scheitern droht, sie stellen sich weiter auf den Standpunkt, dass man eine Schuldenkrise nicht mit neuen Schulden bekämpfen könne. Auf der anderen Seite hat Regierungschefin Radičová die Parlamentarier einmal mehr aufgerufen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Slowakei müsse ein zuverlässiger Partner im Euroclub bleiben und darum ihren Teil an den Rettungsschirm leisten.
Ministerpräsidentin Radičová hat den Entscheid über den Rettungsschirm mit einer Vertrauensabstimmung verknüpft. Zieht dieses Druckmittel?
Also den Liberalen von Parlamentspräsident Zulig scheint das bis jetzt jedenfalls keinen Eindruck zu machen. Sie wollen weiterhin eisern an ihrem Nein festhalten. Aber wer weiß, es gibt 22 liberale Abgeordnete. Vielleicht bekommt dann der eine oder andere bei der Abstimmung doch kalte Füße und stimmt dafür. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung Radičová stürzt, die bleibt groß.
Eben die neoliberale SAS-Partei, Sie haben es erwähnt, sie bleibt bei ihrem Nein und nimmt damit sogar in Kauf, die Regierung zu stürzen, an der sie selbst mitbeteiligt ist. Was verspricht sie sich davon?
Das kann sich niemand so richtig erklären. Es ist auf Anhieb nicht einsichtig, warum die Liberalen das Ende der Koalition in Kauf nehmen. Höchstens, dass sie sich bei allfälligen Neuwahlen vor ihrer Wählerschaft als aufrechte Patrioten verkaufen könnten, die gegen alle Widerstände ihr Wort gehalten und das Geld der Bürger verteidigt haben. Aber es ist auch möglich, dass sich Parteistratege Zulig verkalkuliert hat. Vielleicht rechnete er nicht wirklich damit, dass die Regierungschefin tatsächlich die Vertrauensfrage stellt und jetzt kommt er aus dieser Falle nicht mehr heraus.
Die Slowaken, die wehren sich ja als armes Land für das vergleichsweise immer noch leicht reichere Griechenland zu bezahlen. Das leuchtet doch ein, oder?
Gut, die Argumente, die sind schon nachvollziehbar. Man muss sehen, die Slowaken haben in den letzten Jahren wirklich gewaltige Sparanstrengungen unternommen. Sie mussten die Beitrittskriterien zum Euro peinlich genau erfüllen, um aufgenommen zu werden, mit dem Ergebnis, dass sich Verschuldung und Defizit jetzt im Rahmen halten. Aber das ging nicht ohne schmerzhafte Maßnahmen. Dass man jetzt nicht zahlen und sich neu verschulden mag für ein Land, das jegliche Disziplin vermissen ließ und das erst noch, wie Sie sagen, einen höheren Lebensstandard genießt, das ist zumindest nicht ganz unverständlich. Doch viele meinen auch, wer A sage, müsse auch B sagen. Die Slowakei wollte unbedingt rasch in den Euro und sollte sich jetzt nicht vor den Konsequenzen drücken.
Eben, da sind wir dann bei der Gretchenfrage. Heute Abend soll der Entscheid ja irgendwann noch fallen, weiß man wann?
Nein, man weiß nicht wann. Es gibt jetzt verschiedene unterschiedliche Informationen. Es kann in einer Stunde sein, kann aber auch spät nachts sein, kann aber sogar verschoben werden bis vielleicht morgen. Und wenn es heute noch zu einer Abstimmung und zu einem Nein kommt, wäre das noch nicht das definitive Ende des Rettungsschirms. Es wäre das Ende der Regierung Radičová. Aber gemäß Verfassung darf man in der Slowakei ein zweites Mal über internationale Gesetze abstimmen. Und hier zeichnet sich bereits eine Einigung ab, denn die oppositionellen Sozialdemokraten, die jetzt aus taktischen innenpolitischen Gründen noch Nein sagen, sie würden dann für das zweite Votum ihre Zustimmung signalisieren, weil dann die Regierung weg ist und ihr Ziel damit erreicht. Gut möglich also, dass die ganze Geschichte bis Ende Woche dann doch noch ein gutes Ende nehmen wird, für Europa zumindest.
Also das wäre quasi das Hintertürchen. Wir werden sicher wieder voneinander hören. Herzlichen Dank für den Moment, Mark Lehmann. Sie gilt als Jeanne d'Arc der Orangenen Revolution und viele Ukrainer verehren die Frau mit dem blonden Haarkranz wie eine Heilige. Nun muss Julia Timoschenko für 7 Jahre ins Gefängnis. Für die Richter ist erwiesen, dass die frühere Ministerpräsidentin ihr Amt missbraucht und ihr Land bei einem Gasgeschäft mit Russland um Millionen betrogen hat. Thomas Urban hat den Prozess in Kiew für die Süddeutsche Zeitung verfolgt. Ich habe ihn gefragt, wie denn Julia Timoschenko das Urteil aufgenommen habe.
Sie wirkte nicht sehr überrascht. Man muss sich ja vorstellen, dass nach der ukrainischen Rechtsordnung erst die Urteilsbegründung verlesen wird und dann das Urteil gefällt wird. Die Begründung dauerte 3 Stunden. Sie hat zweimal den Vorsitzenden Richter unterbrochen und an die Kamera gewandt, gesagt, es sei ein Unrechtsprozess und sie fordere ihre Landsleute auf, die Demokratie zu verteidigen und endete ihre zweimaligen kurzen Ansprachen mit dem Ruf: Es lebe die Ukraine.
Und gab es da Reaktionen darauf?
Ja, im Publikum saßen ja überwiegend Offizielle. Es gab wohl eine ganz kleine Gruppe ihrer Anhänger, die dann Bravo gerufen haben, aber das spielte keine große Rolle.
Timoschenko sei das Opfer einer politischen Intrige. Das sagen auch westliche Regierungen. Ihre Anhänger sprechen von einer Farce, dem plumpen Versuch von Präsident Janukowitsch, seine Erzrivalin auszuschalten. Wie stichhaltig ist das?
Ich würde das nicht Intrige nennen, sondern es ist ganz einfach ein politischer Schauprozess, der beruht auf einem Paragraphen, den es in keinem demokratischen Lande gibt, nämlich einen Paragraph, der es der Staatsanwaltschaft erlaubt, zu beurteilen, ob eine Regierung gut oder schlecht ist. In jeder westlichen Demokratie ist das die Aufgabe des Parlaments oder dann der Wähler, aber bestimmt nicht der Staatsanwaltschaft.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die damalige Ministerpräsidentin 2009 mit Russland einen derart ungünstigen Vertrag abgeschlossen hat?
Ja, wir wissen nicht, ob er wirklich ungünstig ist, weil wir haben ja keine Alternativzahlen. Putin sagt ja nicht, hahaha, wir hätten es ja eigentlich auch viel billiger machen können, sondern der Kreml sagt, nein, das ist alles nach rechtsstaatlichen Maßstäben gelaufen. Auch das jetzige Urteil gibt überhaupt keinen Aufschluss darüber, was denn die Alternative gewesen wäre. Die Situation damals war, es gab einen weiteren ukrainisch-russischen Gas. Der russische Monopolist Gazprom hat einfach die Leitungen, die Pipelines, die über die Ukraine in die EU führen, blockiert. Mit dem Argument, die Ukraine würde nicht zahlen. Heute sind Experten der Meinung, dass die Ukraine in dem Konflikt recht hatte und nicht die Russen. Aber damals drohte einigen EU-Ländern, Bulgarien, der Slowakei und Tschechien, dass sie im Winter ohne Gas dastehen. Also wurde Julia Timoschenko vor allen Dingen von den EU-Staaten unterstützt und dann auch bejubelt, dass sie einen Vertrag mit Putin abgeschlossen hat.
Julia Timoschenko hatte vor ihrer politischen Karriere den Spitznamen Erdgasprinzessin. Sie war bekannt als knallharte Energiemanagerin, die Millionen verdiente. Hat ihr das jetzt im Nachhinein eigentlich geschadet? Kommt ihr da ihr damaliger Ruf in die Quere?
Ja, sie hat aber zwischendurch ja vor 10 Jahren, als sie selber Energieministerin war, erkannt, dass das bestehende System, von dem sie selber zuvor profitiert hatte, eigentlich der Ukraine nichts nützt. Und sie hatte versucht, dieses System zu ändern. Sie ist damals den Oligarchen in die Quere gekommen und sie wurde damals auch unter Vorwänden schon verhaftet und saß damals 6 Wochen in Untersuchungshaft in einer Sammelzelle. Und diese Erfahrung hat offenbar eine innere Wandlung bei ihr bewirkt. Das sagen alle Leute, die sie von früher kennen und die ihr nahestehen. Und ich glaube schon, dass sie sich durchaus sieht als Streiterin für die Interessen der Bevölkerung.
Und jetzt, also die EU, aber auch die USA haben die ukrainischen Richter ja vor einer Verurteilung gewarnt. War das letztlich kontraproduktiv für Timoschenko?
Ich glaube, das hat gar keine Rolle gespielt, weil es vorher schon den Plan gab und das Konzept gab, diese Sache durchzuziehen. Man hat vielleicht nicht mit der gewaltigen Reaktion aus dem Westen gerechnet, aber diese Reaktionen werden auch ignoriert, weil die Führung in Kiew um Janukowitsch weiß, dass der Westen, dass die EU es gar nicht aufs Äußerste ankommen lassen kann. Denn die EU ist nicht daran interessiert, dass die Ukraine wieder unter die Kontrolle Moskaus gerät. Das wäre aber dann der Ausweg für Janukowitsch, wenn die EU ihn isolieren würde. Damit spielt er jetzt. Das ist sein Spielraum und deswegen ignoriert er die Proteste aus der EU.
Also Sie haben nicht den Eindruck, dass die Annäherung der Ukraine an die EU ernsthaft gefährdet ist. Immerhin will ja die EU das geplante Assoziierungsabkommen zumindest überdenken.
Ja, ich glaube, dass Kiew schon dieses Abkommen möchte. Es nützt ja der Ukraine. Andererseits möchte man sich aber den Freiraum offen halten, wieder zwischen Russland und dem Westen eine Balancepolitik zu betreiben, weil man natürlich auch weiß, wenn man sich wirklich an den Westen annähert, dann dreht Putin den Gashahn zu oder wird die Preise hochschrauben.
Julia Timoschenko ist eine Ikone der Orangenen Revolution. Viktor Janukowitsch war ein erklärter Gegner. Die letzte Wahl hat er nur knapp gewonnen. Muss er denn wirklich sich davor fürchten, von Julia Timoschenko wieder abgelöst zu werden?
Ja, das muss er, denn die Kassen der Ukraine sind leer, die öffentlichen Haushalte. Also musste er die Preise für öffentliche Dienstleistungen, für Gas, Strom, für Benzin und so weiter erhöhen lassen. Und es gibt ein hohes Maß an Unzufriedenheit in der ukrainischen Bevölkerung. Als Janukowitsch am letzten Samstag das neue Nationalstadion in Kiew eröffnet hat und eine Rede halten wollte, wurde er von Zehntausenden ausgepfiffen.
Also so gesehen macht dieser Schauprozess in seinem Sinn wirklich Sinn.
Ja, politisch macht es Sinn für ihn. Er entledigt sich einer gefährlichen Rivalin.
Und was kann jetzt Timoschenko tun? Hat sie da noch Möglichkeiten zu rekurrieren?
Ja, sie kann den Europäischen Gerichtshof anrufen. Das hat sie auch angekündigt heute. Und dann sind die Chancen gut, dass das Urteil aufgehoben wird. Es ist aber auch möglich, dass die Berater Janukowitsch sagen, wir begnadigen sie. Dann kommt sie auf freien Fuß, gilt aber gleichzeitig als vorbestraft, kann also nicht mehr sich politisch betätigen.
Das war Thomas Urban. Er hat den Prozess in Kiew für die Süddeutsche Zeitung verfolgt. Aus den Hochwasser- und Überschwemmungen von 1999, 2002 oder 2005 haben Bund und Kantone viel gelernt. Sie haben Dämme errichtet und Hochwasserstollen gebaut und das Risikomanagement verbessert. Das alles hat bei den Unwettern gestern viele Schäden verhindert. Eine andere wichtige Lehre, die rechtzeitige Alarmierung. Kommt es zu kräftigen Gewittern oder droht ein Sturm, dann gibt es nun sogenannten Wetteralarm. mit SMS, auf den Internetseiten oder, wie im Sommer, sogar ein Alarm des Bundes. Gestern allerdings hat diese Alarmierung nicht richtig funktioniert. Caroline Ahn.
Meteo Schweiz, der Wetterdienst des Bundes, hat die Regenmenge zwar kommen sehen, hat am Donnerstag bereits gewarnt vor einer erheblichen Gefahr. Was immer wieder vorkomme, sagt Peter Binder vom Wetterdienst des Bundes Meteo Schweiz, das sei
am oberen Rand von dem, was üblicherweise vorkommt innerhalb von einer Jahreszeit.
Doch es kam nicht nur vom Himmel. Es blieb auch liegen als Schnee und dieser schmolz dann und floss zu Tal gemeinsam mit weiteren großen Niederschlägen. Für die Einschätzung, was die Niederschläge auslösen können, ist das Bundesamt für Umwelt BAFU zuständig und wurde überrascht. Denn Schneeschmelze und Regen im Oktober, so etwas habe es noch nie gegeben. Das BAFU hat die Kantone zwar auf die Niederschläge hingewiesen, aber nur mit der Gefahrenstufe 2, später 3. Der Bund mache gesamtschweizerische Prognosen und für die ganze Schweiz sei die Gefahrenstufe 2 zwar korrekt. Lokal und regional sei man aber überrascht worden, sagt Dominique Perrault, Leiter der Abteilung Hydrologie beim BAFU.
Ganz lokal auf der Kander und im Wallis war das sehr lokal mehr als in der Stufe 3.
Hier müsse man nun handeln, denn Unwetter treten häufig regional oder lokal auf. Entweder müssten die Kantone anhand von allgemeinen Warnungen selber die Gefahr richtig einschätzen.
Oder die Lehre ziehen und sagen, gut, also der Bund soll auch regional oder sogar lokal auch mitmachen.
Das BAFU will also über die Bücher. So auch der Wetterdienst SF Meteo. Denn Wetteralarm wurde in den letzten Tagen gar keiner herausgegeben. Thomas Bucherli.
Insofern wurde dieses Ereignis tatsächlich komplett verpasst.
Ob Behörden oder Meteorologen, die Vorhersage und Alarmierung wollen alle verbessern.
Man muss da natürlich schon überlegen, was ist falsch gelaufen. Und grundsätzlich, glaube ich, ist das ein Paradebeispiel dafür, wie eben die Zusammenarbeit zwischen Meteorologen und Hydrologen noch viel intensiver gestaltet werden muss.
Auch das Bundesamt für Umwelt will nun mit den Kantonen abklären, wie regionale Unwetter besser vorausgesagt werden können. Besser als die Vorhersage und Alarmierung haben andere Maßnahmen funktioniert, die seit den früheren Hochwassern ergriffen wurden, beispielsweise Hochwasserverbauungen. In Engelberg sei man froh über die Sofortmaßnahmen, die nach den Unwettern von 2005 ergriffen wurden, sagt der Gemeindevertreter Beat Christen.
Also man hat zum Teil bei den Sofortmaßnahmen hat man Dammerhöhungen gemacht entlang von der Engelberger A und die Massnahmen haben sich definitiv bewährt.
Ebenfalls der Entlastungsstollen in Thun. Dieser hat bei seinem allerersten Einsatz gestern Nachmittag die maximal mögliche Menge Wasser abgeführt, um Überschwemmungen zu verhindern. Was gebaut wurde, hat genützt. Auch im schwer betroffenen Kandertal im Kanton Bern. Regierungsstatthalter Christian Rubin.
Überall dort, wo bauliche Massnahmen getroffen wurden, entstanden keine Schäden. In den Zwischenabschnitten, wo keine baulichen Massnahmen aus finanziellen Gründen realisiert wurden, insbesondere zwischen Kandersteg und mit Holz, wurden eben diese Holzmassen mitgerissen und hatten zur Folge, dass die Kander über die Ufer schoss.
Das heißt, um besser gegen Hochwasser gerüstet zu sein, braucht es noch mehr Stollen, Dämme, Verbauungen. Und das kostet Geld. Der Bund hat in den letzten Jahren jährlich 100 Millionen Franken zur Unterstützung der Kantone ausgegeben. Diese Gelder sollen auch in den nächsten Jahren fließen. Viel wurde getan, trotzdem bleibt der Hochwasserschutz auch weiterhin in vielerlei Hinsicht eine Baustelle.
Caroline Ahn. Für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ist die Schweiz ein Musterknabe. Sie wird, wie etwa die skandinavischen Länder, eher selten von den Straßburger Richtern verurteilt. Doch heute steht sie gleich zweifach am Pranger. In einem Fall geht es um den Landesverweis eines Türken, im anderen um die ungerechtfertigte Auflösung eines Vereins von Genfer Hausbesetzern. Die Details hat Fredrik Steiger.
Ein heute 31-jähriger Türke, der 1986 mit seinen Eltern in die Schweiz eingewandert war, kam hier regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt. Der damals Halbwüchsige wurde mehrfach wegen Körperverletzung, Raub, Straßenverkehrs- und Vermögensdelikten angeklagt und zu insgesamt über 13 Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung ordneten die Neuenburger Behörden seine Ausweisung an, was später vom Bundesgericht bestätigt wurde. Doch der Türke wandte sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und bekam 2008 dort erstmals Recht. Darauf wandelte das Bundesgericht die unbefristete Ausweisung um in einen 10-jährigen Landesverweis. Der Türke klagte erneut gegen die Schweiz und erhält jetzt wiederum Recht. Die Kleine Kammer des Straßburger Gerichts erachtet den Landesverweis als unverhältnismäßige Verletzung seines Privat- und Familienlebens. Zumal er die Straftaten noch als Jugendlicher verübte, diese also als Jugendsünden gelten könnten. Als Erwachsener hingegen habe er anscheinend Einsicht gezeigt und sich als verantwortungsvoll handelnde Person erwiesen. Der Fall ist für die Schweiz gerade in der aktuellen politischen Debatte brisant. Denn zurzeit wird nach Wegen gesucht, die vom Volk gutgeheißene Ausschaffungsinitiative völkerrechtlich korrekt umzusetzen. Das heutige Straßburger Urteil zeigt, dass das schwierig sein wird. Der Spielraum für Ausschaffungen ist äußerst eng. Es drohen der Schweiz also weitere Verurteilungen wegen Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Interessant ist, dass der Schweizer Richter in Straßburg, Giorgio Malinverni, zu der Minderheit im Gericht gehörte, die sich gegen eine Verurteilung der Schweiz aussprach. Zu weit gegangen ist die Schweiz noch in einem zweiten Fall, nämlich bei der zwangsweisen Auflösung des Genfer Hausbesetzervereins RINO. Hier habe sie die Vereinigungsfreiheit verletzt und muss deswegen gar die hohe Schadenersatzsumme von fast 90.000 Euro bezahlen. Es sei, so die Richterin Straßburg, unverhältnismäßig gewesen, den Verein aufzulösen. Das Ziel, die illegale Besetzung von zwei Gebäuden zu beenden, hätte sich auch mit weniger drastischen Mitteln erreichen lassen.
Fredrik Steiger. Es ist 18 Uhr und 27 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und hier geht's weiter mit aufgewühlten Spreitenbachern, protestierenden Pensionierten und verunsicherten Schriftstellern. Wenn ein Gemeindepräsident zurücktritt, dann reicht das normalerweise gerade für eine Randnotiz in der Lokalzeitung. Bei Josef Büttler in Spreitenbach war das anders. Seine Ankündigung wurde zum nationalen Thema. Auch wir haben darüber berichtet. Denn Büttler tritt zurück, weil er und seine Familie bedroht wurden, nachdem er die 51% Ausländer im Dorf öffentlich als Bereicherung bezeichnet hatte. Wie steht die Bevölkerung dazu? Was bewegt die Leute? Alex Moser war nochmals in Spreitenbach.
Die Aargauer Gemeinde Spreitenbach hat den Ruf einer Autobahngemeinde mit Einkaufszentrum und riesigen Wohnblocksiedlungen aus den 60er und 70er Jahren mit hohem Ausländeranteil. Aber es gibt auch ein weniger bekanntes Spreitenbach. Ein malerischer, hübscher Dorfkern und daneben Siedlungen mit luxuriösen Einfamilienhäusern, wo vorwiegend Schweizer wohnen. Kurt Huber ist vor 4 Jahren in den alten Dorfteil zugezogen und hat sich integriert. Das ist es, was er bei den Ausländern vermisst.
Wenn da Spreitenbach auf dem Dorfplatz irgendein Fest macht, hat es wohl Italiener, aber sonst niemand von den Ausländern. Also, das ist, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Was ich vermisse, das ist halt dann auch das Mitmachen.
Regula Locher, auch sie wohnt im alten Dorfteil, hat ein wenig Mühe damit, dass sie als Schweizerin zur Minderheit in Spreitenbach mit seinen 11.000 Einwohnern zählt.
Das Multikulti, das wir in Spreitenbach haben, natürlich schon recht, wenn man das fördert, aber man muss auch das Problem dahinter sehen. Also, dass die Leute nicht integriert sind, was halt einfach die Sprache auch nicht verstehen.
Hier im ländlichen Dorfteil fahren noch Traktoren herum und man trifft auf Luciano Ciollo, einen ehemaligen Ausländer.
Also mit den Ausländern selber habe ich nie Kontakt gehabt, da habe ich jetzt noch keine. Ich habe eigentlich nur mit den Schweizer Kontakt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es so viele Ausländer in Spreitenbach gibt.
Aber sie leben hier in Spreitenbach oder vielmehr dort in den großen billigen Wohnhäusern, wo man tatsächlich den Eindruck bekommt, man komme auch ohne Deutsch über die Runden. Schweizer und Ausländer betonen, dass es kein Problem gäbe. Man komme miteinander aus, man lasse einander leben, man dränge sich einander nicht auf. Man bleibt auf wohlwollender Distanz. Josie Ciollo, die Frau von Luciano.
Also ich habe auch kein Problem. Also mein Mann war auch mal ein Ausländer, ist jetzt Schweizer, oder? Aber ich habe mit den Ausländern auch kein Problem. Und so wie ich das gehört habe, hat er gesagt, sind Spreitenbacher und nicht Ausländer. Und das finde ich eigentlich gut, ja.
Ein Einwohner Spreitenbachs ist ein Spreitenbacher, sagte der Gemeindepräsident Josef Büttler im Fernsehen. Und die Ausländer seien zwar eine Belastung, aber auch eine Bereicherung. Das genügte bereits. Die Belästigungen per Brief und Telefon folgten sofort und besonders einer davon war dann zu viel. Renate Gautschi, Präsidentin der Aargauer Gemeinde am Männervereinigung, ist froh, dass Josef Büttler diese Belästigung öffentlich gemacht hat. Denn Drohungen gegen Gemeindepräsidenten seien nicht selten. Als Rücktrittsgrund würden sie dagegen nie angegeben.
Man geht aus gesundheitlichen Gründen, aus familiären Gründen oder beruflichen Gründen, tritt man zurück. Vielmals in späteren Jahren wird dann mitgeteilt, ich habe gelitten, ich wurde angefeindet, ich wurde bedroht und ich wollte mich und meine Familie schützen.
Meist aber würden Gemeindepräsidenten solche Bedrohungen einfach beiseite schieben. Renate Gautschi erlebte selbst ähnliche Konflikte. Auch der frühere Spreitenbacher Gemeindeamann Rudolf Kalt berichtet von solchen Szenen. 21 Jahre war er im Amt. Anonyme Post entsorgte er direkt im Abfall. Mit Drohungen ging er halt irgendwie um.
Ich glaube, als Politiker darf man nie zu dünnhäutig sein.
Aber
man muss zwar einiges ertragen, aber man darf nicht eine so dicke Haut haben, dass man nicht mehr fühlt, was abläuft im Volk.
Auch eine zu dicke Haut ist schlecht und zu viel ist zu viel, findet Altgemeindeamann Rudolf Kalt. Gerade wenn auch die Familie betroffen ist. Man trifft sogar wütende Spreitenbacherinnen und Spreitenbacher. Sie sind wütend darüber, dass ihnen eine anonyme Person den Gemeindeamann genommen hat. Die Leute waren überzeugt, dass er aus dieser Agglomerationsgemeinde mehr hätte machen können als das, was sie heute ist oder landläufig so gilt.
Das war ein Bericht von Alex Moser. Die Regierung muss sparen und auf der Straße formiert sich der Protest. Das ist nun auch in Frankreich so. Heute folgten in mehreren französischen Städten bis zu 150.000 Menschen einem Aufruf der Gewerkschaften. Die Sparpläne seien ungerecht und ineffizient, so der Tenor. Wir haben die Nase voll. Gemeint sind damit vor allem die neuen Steuern. So ist unter anderem eine auf Süßgetränke geplant, aber auch Zusatzversicherungen im Gesundheitswesen sollen teurer werden. Auch viele Rentner gingen auf die Straße. Andere Betagte verfolgten die Demonstration mit Sympathie aus der Ferne. So die 77-jährige Christiane. Rudi Meder aus Paris.
Et aujourd'hui, c'est 8 millions de personnes en France qui sont à la limite, qui sont au-dessous du seuil de pauvreté.
8 Millionen Franzosen leben heute an der Armutsgrenze oder darunter. So der Lautsprecherwagen am Demonstrationszug. Christian steht am Fenster ihrer Wohnung im Erdgeschoss und schaut zu.
Ça, j'approuve, moi, des manifs comme ça. Je suis avec eux. J'y vais pas parce que j'ai encore mal aux jambes, mais sinon j'y serais.
Sie sei solidarisch mit den Demonstrierenden. Wenn sie keine Beinschmerzen hätte, wäre sie auch auf der Straße. Die 77-jährige Rentnerin ist von kleiner Statur, trägt graue Hosen, einen weißen Rollkragenpullover. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet. Zusammen mit ihrem kürzlich verstorbenen Mann betrieb sie ein Transportgeschäft. Sie und ihr Mann lieferten Gemüse und Früchte vom Großhandelsplatz Les Halles d'Orangis außerhalb von Paris zu den Detailhändlern. Für Christian war es eine glückliche Zeit. Voller Stolz zeigt sie ein Foto.
Das waren die 50 Jahre des Mariages. Du mariest 50 Jahre.
Das sei im 50. Hochzeitstag gewesen. Christians Einkommen war immer sehr tief.
J'ai cotisé 42 ans et vous savez combien que la sécurité sociale me donne? Elle me donnait 575 euros. Rendez compte?
Ich habe 42 Jahre lang Beiträge bezahlt und wissen Sie, was ich als Rente bekomme? 575 Euro. Das reicht kaum zum Leben. Ich sage immer, wer nicht gearbeitet hat, dem geht es besser als mir.
Ben justement, c'est que moi je me dis, ceux qui n'ont pas travaillé tout ça, ils ont plus que moi.
Das Geld ist knapp. Wenn Christian pflegebedürftig werden sollte, erhält sie dank einer Zusatzversicherung weitere 350 Euro. Das ist alles. Mit der Gesundheit steht es nicht mehr zum Besten. Christian musste am Rücken operiert werden und da es dringend war, musste sie in eine Privatklinik gehen. Das hat sie ein Vermögen gekostet.
Il a fallu que j'aille dans une clinique privée qui m'a coûté les yeux de la tête. J'ai dû emprunter de l'argent à mes enfants pour ça.
Sie habe bei ihren Kindern Geld leihen müssen. Christian versteht nicht, dass der Staat nicht besser für die Alten sorgt. Die Kaufkraft nehme ab, den Leuten gehe schlecht und jetzt verschulde sich Frankreich, um Griechenland zu helfen.
Mais nous, on continue à s'enfoncer dans les dettes alors qu'on donne de l'argent. Et nous, on se met en dette pour payer d'autres. C'est pas, ça va pas continuer comme ça, c'est pas possible.
So könne es doch nicht weitergehen. Oft muss Christian zur ärztlichen Kontrolle und auch das bringt Kosten. Doch die Rentnerin lässt sich nicht übers Ohr hauen. Sie ist trotz ihrer 77 Jahre kämpferisch geblieben. Die letzte Ambulanz wollte 56 Euro, doch die werde sie nicht bezahlen. Die anderen Ambulanzen hätten auch nichts gekostet. Christian gibt nicht viel Geld aus. Sie hat einen kleinen Computer und schaut jeden Tag, dass sie keinen Centi mehr ausgibt, als auf dem Konto ist.
Mais moi je dépense pas beaucoup d'argent, faut pas. J'ai mon petit ordinateur là et tous les jours je regarde mon compte parce que je veux pas dépenser un centime de plus par mois. Je veux pas que ça dépasse.
Vor 4 Jahren hat Christian Nicolas Sarkozy gewählt, doch sie ist von ihm enttäuscht. Die Probleme der Alten seien dem Präsidenten doch gleich. Das sei nicht seine Priorität. Ihm gehe es doch nur darum, die Bestnote AAA zu bewahren. Und vor allem, er wolle sich selbst in Szene setzen.
J'ai pensé qu'il allait faire les choses bien. Mais c'est un pontin. Il est partout à la fois. On peut pas tout faire à la fois.
Sarkozy sei ein Hampelmann. Man könne nicht alles miteinander machen. Christian schläft schlecht und wenn sie morgens um 5 Uhr aufwacht, schaltet sie das Radio ein, um Nachrichten zu hören. Und sie ärgert sich jedes Mal, wenn das Wort Sarkozy fällt.
Rudi Mader. Kein Land hat die globale Finanzkrise 2008 so stark getroffen wie das kleine Island. Banken kollabierten, viele Kunden im In- und Ausland verloren ihr Geld. Das Krisenjahr gilt den Isländern und Isländerinnen heute als Symbol für Gier, maßlose Selbstüberschätzung und Missachtung des gesunden Menschenverstands. 3 Jahre danach hat sich das Land wirtschaftlich wieder einigermaßen erholt und es präsentiert sich stolz als Ehrengast an der Frankfurter Buchmesse. Der Unmut in der Bevölkerung aber ist noch nicht verschwunden. Er manifestiert sich auch in der Literatur. Heini Vogler hat mit isländischen Schriftstellern darüber gesprochen.
Isländische Schriftsteller beziehen durchaus Position. Der jüngste unter ihnen ist Gudmundur Oskarsson. Er arbeitet tagsüber als Bürokraft in einer Bank. Abends verwandelt er sich an seinem Schreibtisch in den Schriftsteller Oskarsson. Mit Wollpulli, Bartbiotop und Zigarillo. Oskarsson hat den ersten Roman zur Krise geschrieben. Er heißt Bankster. Es ist die Geschichte eines jungen Bankangestellten, der im Jahr nach dem Crash entlassen wird. Dies bringt den Banker im Land ohne Arbeitslose völlig aus dem Gleichgewicht. Sein Verständnis als freier Isländer ist tief erschüttert. Die Isländer seien nämlich echt liberal im klassischen Sinn. Sie hielten ihren Privatbesitz, ihre Freiheit und Unabhängigkeit sehr hoch, gibt Gudmundur Oskarsson zu verstehen.
It's quite obvious that Icelanders are quite liberal. They want to be left alone by the state. They want to have their little patch of earth, you know, have their own farm like back in the days and allowed to do whatever they want to do.
Isländer wollten sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen hätten. In der Finanzkrise sei diese Vorstellung arg durchgebeutelt worden, weil eben der Staat mit in den Strudel der Riesenspekulationen hineingerissen worden sei, meint Autor Oskarsson. Der etwas ältere Kollege Girdir Eliasson, diesjähriger Träger des renommierten nordischen Literaturpreises, ist Autor des Romans »Am Sandfluss«. Am Beispiel eines Malers, der in eine schwere Schaffenskrise gerät, hält Eliasson seinen Landsleuten den Spiegel vor. Sie können daraus herauslesen, was geschieht, wenn man seine eigenen Werte verrät und dem Mammon aufsitzt. Girdir Eliasson selbst hat die Krise materiell nicht stark getroffen, denn er besitze selbst kein Geld.
Like everyone else, I was of course influenced by it, affected and concerned. Even though it didn't change much for me, because I've never had any money and it didn't change much.
Es sei unerträglich gewesen, wie wenige Superreiche zusammen mit einigen Ministern mit ihren Finanzspekulationen das Land ruiniert hätten, meint Girdir Eliasson. Dies habe seine Arbeit am Roman »Am Sandfluss« stark beeinflusst, die zeitlich mit der ganzen Misere zusammengefallen sei.
It's too bad to see how some ruthless politicians and rich men, what they did to the country in every sense. And for me, at the time when I wrote the book, the things were becoming unbearable. The situation was unbearable because everything evolved around these guys. They were the real
real ministers of the country. They were ruining the country.
Gudmundur Oskarsson gibt zu bedenken, dass die Menschen in Island heute vor allem eine Frage interessiert. Wann kommen die Verantwortlichen der Krise endlich ins Gefängnis? Wann geht der Hammer nieder vor der Urteilsverkündigung?
People are more interested in the question, you know, when are they going to be put into jail? You know, the bank managers. And of course, they are probably going to go to jail, some of them. And but it takes time, and they are investigating, and it's as if people are waiting for the hammer to hit the table.
Oskarsson pflichtet bei, dass die Verantwortlichen von der Justiz belangt werden sollten. Und wenn sich diese Leute nicht dem Gesetz nach verfehlt hätten, dann hätten sie zumindest eine moralische Schuld zu tilgen, weil sie kein Rückgrat gehabt hätten, weil sie schlicht schlecht geschäftet hätten und weil sie die Schuld anderen in die Schuhe schöben, anstatt sich zu entschuldigen.
People are going to go to jail, yeah. They were reckless. They didn't do good business. If they are guilty by law, I don't know, but they are probably guilty by experience and moral law in a way. At least I think they should say, I'm sorry. Well, they haven't, they're not really. It's always someone else's fault, I think.
Girdir Eliasson ist noch skeptischer als sein jüngerer Kollege Oskarsson. Eliasson ist der Meinung, dass die superreichen Isländer ihr Schärflein längst im Trockenen hätten und dass sie heute schon wieder neues Geld scheffelten.
Very many of the common people in Iceland are very angry about the justice that everyone promised that would be done, but it never came. And I think it never will come, because these people, they are very powerful and they will always find their way to escape with all the money. And they are not thinking of repaying anything or pay the nation back.
Als ironischer Dialektiker outet sich schließlich Sjón. Er hat wunderbare Romane wie Schattenfuchs oder zuletzt Das Gleißen der Nacht geschrieben. Allround-Künstler Sjón verfasst unter anderem auch Liedtexte für Islands berühmteste Sängerin Björk. Sjón gewinnt der Krise insofern Sinn ab, als diese die Isländer zur Selbsthinterfragung anhalte. Demnach sei die Krise das Beste, was Island habe passieren können.
It really made people question their own nature and their beliefs about themselves and what Icelanders are and how they should be. It's a time of self-exploring and questioning and self-criticizing.
Hand aufs Herz, nutzen die Isländer diese Chance, fragte ich Sjón noch. Wir werden sehen, wirft er ein. Andernfalls haben wir Isländer halt am Ende nur gemerkt, dass wir dieselben Fehler wiederholt haben, meint der Autor Sjón sarkastisch.
We will find out. It's possible. It's possible that the only thing that will happen is that we will do the same mistake again. You know.
Der Schriftsteller Sjón aus Island im Beitrag von Heini Vogler. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Lecke, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.